Ja, vielen Dank und einen schönen guten Morgen auch von mir. Offensive junger Christen. Wir wollen ja nicht uns selbst beschreiben, sondern wir wollen das beschreiben, wo wir hinwollen. Und das sind eine nächste Generation junger Christen zu offensiven Christen zu machen. Sie zu unterstützen, dass sie offensive Christen in dieser Welt sein können. Es ist keine Selbstbeschreibung, diese Namensgebung. Und in der Tat, wir haben viele Junge unter uns, aber auch zunehmend solche, die mal jung waren. So wie ich. Oder zu anfangs biblischen Zeiten immer noch ganz jung sind. So Noah oder Abraham oder so. Also je nachdem sozusagen. Einer der Sätze, der zu unserer Kommunität ganz wesentlich gehört. Wir sagen, einer unserer Gründungsworte, unserer Berufungsworte, der war in dieser Woche am Mittwoch Bibellese, fortlaufende Bibellese. Römerbrief, fortlaufende Bibellese. Normalerweise ist das mit der fortlaufenden Bibellese ja so, dass man da jeden Tag so 10 oder 20, manchmal auch mehr Verse liest. Vergangenen Mittwoch waren es nur 2 Verse. Ich glaube, das habe ich noch gar nie erlebt, dass es nur 2 Verse gab für die Bibellese, für die fortlaufende Bibellese. Das zeigt vielleicht, wie wichtig und wie zentral und wesentlich diese Bibelworte sind, diese beiden Verse. Römer 1, 16 und 17. Dort schreibt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht oder rettet, alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, Habakuk, Altes Testament, der Gerechte wird aus Glauben leben. Warum ist diese Geschichte oder dieses Bibelwort so wichtig für uns als Kommunität? Muss ich zurückblenden in das Jahr 1968. Das ist das Gründungsort unserer Kommunität, das Gründungsjahr unserer Kommunität. 1968. Es gab in den zweieinhalb Jahren davor eine kleine Bewegung in ganz Deutschland, die hieß Sorge um Deutschland. Das waren Pfarrerinnen, Pfarrer, das waren Diakone, Jugendreferenten, das waren aber auch Leute aus ganz anständigen Berufen, also ganz zivile Berufe. Es war wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Professoren, Arbeiter, es war wirklich ganz quer durch. Keine so arg große Gruppe, aber diese Gruppe aus ganz, die hatte sich zusammengefunden, um in diesen studentischen Unruhen einen Platz einzunehmen. Sorge um Deutschland. Und diese Initiative Sorge um Deutschland wollte 1968 im April eine Tagung abhalten. Die Tagung stand unter der Überschrift Alle reden von Revolution, wir auch. Und auf dieser Tagung gab es Bibelworte, aber es gab auch Zitate aus der Mao-Bibel. Zu dieser Tagung war auch Rudi Dutschke eingeladen, einer der damaligen Studentenführer, der dann leider nicht kommen konnte, weil er kurz vorher angeschossen wurde. Es sollte ein Gesprächsforum sein für die schülerische und studentische Jugend, um mit ihnen und mit dem Evangelium ins Gespräch zu kommen. Diese Tagung fand statt, bei den evangelischen Marienschwestern in Darmstadt-Eberstadt. Ich weiß nicht, wer da schon mal auf dem Gelände war. Also ein von Mauern umgebenes Land Kanaan. Also es ist ein ganz besonders stiller, ruhiger, kontemplativer, sanfter Ort. Und da sind dann so 120 Studenten eingezogen. Das hat von den Schwestern enorm viel gefordert, diesen Studentinnen und Studenten, Schülerinnen und Schüler Platz zu geben mit ihrer ganzen Art, wie sie so gekommen sind. War nicht so ganz einfach. Aber die Marienschwestern wollten das tun und haben das getan und haben diesen Raum zur Verfügung gestellt. Es waren aber so viele, die nicht kommen konnten, obwohl sie gern gekommen wären, dass es in diesem Jahr 5 weitere Tagungen gab, immer bei den Marienschwestern. Das hat die Marienschwestern ein bisschen nervös gemacht. weil diese jungen Männer waren durchaus in der Lage, auch den jungen Studenten hinterher zu pfeifen. Und das fanden jetzt die Mütter der Marienschwestern überschaubar lustig. Also da, das ging schon ziemlich wild her. Und damit haben sie die Hofmanns, das waren damals die Mithauptinitiatoren, Irmela und Horst Klaus Hofmann, das waren dann auch die Gründer unserer Kommunität, die haben sie eingeladen am 23. Dezember 1968 zum Gespräch. Hofmann sind ihnen zugestiegen, Horst war stinksauer. Nicht so sehr wegen dem Gespräch, obwohl er schon ahnte, das wird schwierig werden, das Gespräch, sondern zunächst einmal vor allem, weil er das unverschämt fand, dass diese ledigen Schwestern ein Ehepaar von fünf, Eltern-Ehepaar von fünf Kindern am Tag vor Heiligabend zum Gespräch bitten. Das war also schon recht unangemessen. Und sie sind relativ verärgert dorthin gefahren, aber irgendwie versuchten sie, ihre Gedanken zu sammeln. Und sie haben das getan, indem sie beschlossen haben, im Zug zwischen Mannheim und Darmstadt nach alter Herrnhuter Art und Weise Zinzendorf eine Losung zu ziehen. Sie haben gebetet, sie haben eine Losung gezogen und haben ein Wort erhalten aus dem Hebräerbrief. Mitzuteilen und Gutes zu tun, das vergesst nicht. Und ich sage, ja. Irgendwie auf jeden Fall richtig. Aber das war jetzt nicht so unbedingt das, was sie so erwartet und sich erhofft hatten für dieses Gespräch. Und dann haben sie sich erinnert, dass der gute alte Zinzendorf sagte, wenn man ein Wort zieht und es trifft einen nicht so richtig, dann darf man gerne ein zweites hinterherziehen. Ja, da sind sie da, war durchaus lebenspraktisch. Das haben sie dann gemacht, die Hofmanns. Haben sie ein zweites hinterhergezogen und da hing dann ein drittes dran. Das war so zusammengebappt. Und deswegen gibt es heute drei Berufungsworte für die OJC. Jedenfalls, eines dieser beiden, die sie noch dazugezogen haben, war eben dieses: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Seine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst, ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir bewegen dieses Wort immer wieder. Ich habe es jetzt auch für diesen Sonntag. Ich glaube, es hat ganz wesentlich etwas mit Nachfolge zu tun. Denn das ist eigentlich das, was wir wollen. Das ist das, was ihr wollen als Gemeinde. Das ist das, was wir wollen als Kommunität. Das ist nichts anderes. Jesus nachfolgen. Und diese Woche im Kirchenjahr, in meiner Kirche lebt man ja so eher mit dem Kirchenjahr, wenigstens manche, so wie ich, diese Woche im Kirchenjahr, in der die Passionszeit ja beginnt mit dem Aschermittwoch, das ist diese Woche im Kirchenjahr steht unter dem Thema Nachfolge. Jesus hinterher. Wir gehen nach Jerusalem. Das ist der Wochenspruch. Nachfolge ist das Leben durch die Kraft Gottes, sagt Paulus. Und er spricht damit vom Evangelium. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Das Evangelium ist nicht das Geleitwort meiner religiösen Gefühle. Das Evangelium ist nicht so das, was so ganz nebenher läuft, und wenn es irgendwie gut läuft, meine eigenen frommen oder nicht frommen Wünsche unterstützt, meine emotionalen Gestimmtheiten, meine Träume, meine Bilder, was auch immer. Es ist auch nicht die Glaubensüberlieferung irgend so ein paar Alter, vor 2000 Jahren wie Paulus oder noch älter, Altes Testament, die aber quasi mit meiner eigenen Wirklichkeit gar nichts mehr zu tun hat. Das Evangelium ist auch kein frommer Baukasten, aus dem ich mir gerade das nehme, was so in mein Denken, vielleicht auch in mein Zeitgeist geprägtes Denken hineinpasst. Das ist in meiner Kirche zumindest in ethischen Fragen modern geworden, so das Evangelium zu behandeln, das herauszupicken, was gerade so in meine Ideologie hineinpasst. Evangelium, Euangelion, die Botschaft von der Rettung, die Botschaft vom Heil, Dabei geht es um etwas Unerlässliches. Das macht Paulus deutlich. Es ist nicht ein nice to have. Ganz nett, wenn man es hat. Es ist ein must to have. Etwas, das man haben muss. Etwas, das unerlässlich ist. Etwas, über das es, ja, das man nicht so nebenher mitnehmen kann eigentlich. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die rettet. Die Dynamis, die Dynamik, das Dynamit, diese Sprengkraft, diese Energie, die das ganze Leben und die ganze Lebenssituation verändern kann. Nicht irgendwelche Ideen, sondern eine Kraft. Auch im Alten Testament übrigens wird das schon sehr, sehr deutlich. Das ist noch nicht die Rede vom Evangelium, vom Wort Gottes. Das hebräische Wort dafür, Dabar. Dabar ist das Wort, das etwas bewegt. Das ist das Wort, bei dem etwas passiert, bei dem sich etwas verändert. Du sprichst ein Wort und es geschieht. Das, was man sich so gerne als Eltern ab und an so wünscht. Gell? Also, obliegt aber nur dem lieben Gott. Obliegt nicht seinem Personal und auch nicht den Eltern. Dieses Wort. Nachfolge ist das Leben in diesem Wort, das Leben mit diesem Wort und damit mit der Kraft Gottes. Dieses Wort, das verändert, diesem Wort, dem man etwas zutrauen muss, ja, dem man alles zutrauen muss, dieser Dynamik Gottes, die unser Leben verändern kann und verändern will. Dieses Wort, das auch diese Welt verändern kann und verändern will und verändern wird. Darum geht es hier. Das ist das, was Paulus hier Evangelium nennt. Nicht etwas, das so nebenher mitgeht, sondern etwas, das alles Entscheidende in sich trägt. Und da, wo Paulus von diesem Evangelium redet, diese Kraft, die rettet alle die, die glauben, da nennt er es näher und sagt, darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nachfolge ist das Leben durch die Kraft Gottes und Nachfolge ist das Sein aus der Gerechtigkeit Gottes. Das Sein aus der Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, das ist sozusagen die Frage, die nicht nur die Reformation, das war keine Erfindung von Martin Luther, diese Frage, sondern das ist die Frage, die die ganze Heilige Schrift durchzieht, von Anfang an. Sagen wir mal, wenigstens nach dem Sündenfall. Davor vielleicht nicht, aber danach. Also nach dem Paradies ist das die Frage, die alles durchzieht. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und Paulus macht deutlich, diese Gerechtigkeit ist eine, hoppla, hat eine ganz eigene Nuance. Eine ganz eigene Nuance. Diese Gerechtigkeit ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute unter diesem Gerechtigkeitsbegriff verstehen. Also Gerechtigkeit heute in unserer Juristensprache heißt, wenn da irgendjemand was ausfrisst, dann muss er dafür gerade stehen. Ist auch richtig. Aber es ist nicht die Gerechtigkeit, von der Gott spricht. Und dennoch ist es für uns immer wieder so eine Sache, die uns ankommt irgendwie. Im Talmud, das ist so ein, das hebräische Lehrbuch des rabbinischen Judentums, zwischen 200 und 600 nach Christus entstanden, also so ein bisschen jünger wie das Neue Testament. Im Talmud gibt es einen netten Abschnitt, in dem heißt es, Mose empfing auf dem Sinai 613 Gebote. König David brachte sie auf 11, das ist im Psalm 15. Jesaja brachte sie auf 6, Micha brachte sie auf 3. Also dieses, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was von der Herr von dir fordert. Dann kam Jesaja von Neuem und brachte sie auf 2, die Gebote. Halte das Recht und üb Gerechtigkeit. Schließlich kam Habakuk, das ist der hier zitiert wird von Paulus, und fasste sie in einem einzigen Wort zusammen. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Ein scheinbar ganz schlüssiger und ganz klarer Satz. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Aber sowohl in der rabbinischen als auch dann in der nachchristlichen Theologie war das gar nicht immer so ganz einfach. Was gehört da zu wem? Denn im Talmud sehen wir schon, da ist die Gerechtigkeit verbunden mit den Gesetzen. Sagt, am Ende war das dann das eine Gesetz. Jesus sagt einmal, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und Paulus schreibt dann, spricht von sich selber in Philipper 3, um seinen, um Jesu willen ist mir alles ein Schaden geworden. Ich achte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Also, für Paulus heißt Gerechtigkeit, nicht ich muss gerade stehen, sondern da gibt es einen anderen, der ist für mich gerade gestanden. Also, wahrscheinlich müsste man nach unserem heutigen Gerechtigkeitsdenken in der Bibel übersetzen und davon reden von der Ungerechtigkeit Gottes. Denn eigentlich ist das nach unserem heutigen Verständnis eine Ungerechtigkeit. Das ist eigentlich unfair, dass ein Schuldiger für die Schuldigen sein Leben lässt. Aber genau dieses Paradox nennt das Neue Testament die Gerechtigkeit Gottes. Und diese Botschaft Jesu, die verkündigt eben nicht, was der Mensch leistet, sondern was Gott aus ihm macht. Nun scheint es vielleicht eine theologische, eine fromme Selbstverständlichkeit und vielleicht auch irgendwie sehr theologische Wortglauberei zu sein. Ich versuche mal zu zeigen, welche Auswirkungen das auch in unserem Leben haben kann, diese Entscheidung. Erik Erikson, Psychologe, schon verstorben, spricht davon, dass es für Kinder entscheidend ist, dass sie in den ersten Lebensjahren, da entscheidet sich in ihrer Herkunftsfamilie in aller Regel, entscheidet sich, ob sie ausgerüstet werden mit Urvertrauen oder Urmisstrauen. In den ersten, Erikson sagt, in den ersten 3 Lebensjahren, entscheidet sich das Urvertrauen oder Urmisstrauen. Dieses bedingungslose Vertrauen, das tief in mich hineingepflanzt wird, was immer geschieht, es gibt welche, die zu mir stehen. Was immer geschieht, es gibt welche, die für mich sind. Was immer geschieht, es kann bereinigt werden. Es kann in Ordnung gebracht werden. Und damit auch dieses bedingungslose Vertrauen, das Gott in mich und in mein Leben hat. Dieses bedingungslose Vertrauen, dass Gott zu mir sagt, ich bin dir gut. Obwohl vieles in deinem Leben noch längst nicht gut ist. Dennoch bin ich dir gut. Ich bin dir ganz grundsätzlich gut. Es gibt Menschen, die sind an dieser Stelle tief verletzt und haben deshalb gegenüber Menschen und auch gegenüber Gott immer so ein latentes Misstrauen in ihrem Leben. Ich muss etwas leisten. Nur wenn ich gute Schulnoten gehabt habe, dann war zu Hause die Stimmung in Ordnung. Dann war man mit mir zufrieden. Ansonsten wurde das Taschengeld gekürzt oder noch radikalere Maßnahmen. Keine Ahnung. Dieses bedingungslose Urvertrauen, das ist das, von dem hier das Evangelium spricht. Die Gerechtigkeit Gottes ist dieses bedingungslose Urvertrauen, das Gott in unser Leben setzt, der sagt, ich bin dir gut, obwohl vieles in deinem Leben noch nicht gut ist. Ein zweites Beispiel, wie sich diese Gerechtigkeit in unserem Leben auswirken kann. Lese einen kleinen Abschnitt. Einen Text von Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien in Erlangen, an der Uni in Erlangen und München. Und dieser Text war vor 10 Tagen oder sowas in Christ und Welt, der Beilage der Zeit. Da geht es in diesem Text um Vertrauen. Viele geben aber an, es fehle ihnen am Vertrauen in ein höheres Ziel, das sie ihren Handlungen zugrunde legen können. Und weil das eigene Leben durch die Angst vor dem Klimawandel, der Umweltverschmutzung und der Ausbeutung aller Ressourcen als volatil und fragil, also unbeständig und brüchig, erfahren wird, erodiert auch das Vertrauen in die anderen und in die Gesellschaft. Viele der Jungen leben in äußerem Wohlstand und in Sicherheit und hungern doch innerlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass diese Generation der tausend Möglichkeiten in einem digitalen Raum aufgewachsen ist, in dem es nicht überall leicht ist, sich anzuvertrauen. Das Netz hat große Vorzüge, aber die sogenannten sozialen Medien erhöhen auch den Druck zu performen. Diese Selbstinszenierung verschlingt gewaltige Energie, die kein Windrad im Garten produzieren kann. In einem nicht enden wollenden Wettbewerb des immer schöneren, besseren, tolleren rennen sich die Leute die Lunge aus dem Leib. Schau, mein neues Kleid. Schau, was ich gerade gegessen habe. Und hier mein neuester Schminktipp. Sehe ich nicht fantastisch aus? Aufgeblähter Kussmund, neue Brüste. Die eigene Gemeinde kommentiert Aussehen und Performance. Daumen hoch, 56.000 Herzchen. Ich werde geliked, also bin ich. Es gibt nur wenig Raum, worin ein junger Mensch heute urteilsfrei geliebt und geachtet wird. Sich entziehen bedeutet allein sein, mitmachen kann zum Dauerstress werden. Dieser permanente Thrill diffundiert womöglich Persönlichkeiten, zerlegt das Selbstbewusstsein der Unsicheren, die sich ihrer Existenzberechtigung pausenlos von außen her versichern müssen. Ich finde das sehr bedenkenswerte Worte. Dieses dauernde Rennen, dieses dauernde Performen, das den Jungen obliegt, aber nicht nur ihnen. Uns Älteren doch genauso, nur wir haben es vielleicht nicht so mit Facebook und Co. Aber wir sind doch oft auch die, die sich in unseren Gemeinden engagieren, damit die anderen sehen, was für feine Typen wir sind. Die perfektionistisch das Beste wollen, damit die anderen sehen, was wir alle so drauf haben und damit man uns lobt und damit wir von diesem Lob wieder ein paar Tage zehren können. Es gibt genügend Varianten, die ganz unterschiedlich sind. Paulus sagt hier, Nachfolge ist das Sein aus der Gerechtigkeit Gottes. Nachfolge heißt, zu leben aus dem, was Gott mir gibt. Darin sein Glück zu sehen und darin sein Glück zu finden. Nicht dauernd performen zu müssen. Nicht dauernd noch irgendetwas leisten und anbieten zu müssen und zeigen zu müssen. Nur damit die anderen mich bestätigen. Sondern diese tiefe Bestätigung in seinem Leben zu haben, dass Gott mir gut ist. Dass Gott Ja sagt zu mir. Dass Gott freundlich mit mir geht und herzlich und warm und ich so getrost und zuversichtlich leben kann. So ein bisschen deutet es Johanna Haber in ihrem Text auch an. Ein paar Zeilen weiter von dem, was ich gerade gelesen habe, heißt es dann nämlich, denn wer sein Vertrauen auf Gott oder eine höhere Macht setzt, kennt diese hartnäckige Haltung, das Leben zu empfangen, ja, der Zukunft eine Chance zu geben und der wackeligen Welt ein herzhaftes Grüß Gott zuzurufen. Nachfolge, das Sein aus der Gerechtigkeit Gottes. Und das bringt mich noch zu einem dritten: Nachfolge in der neuen Wirklichkeit der Weltgeschichte. Jetzt geht es um den Glauben. Das ist das dritte Stichwort, das Paulus hier liefert. Das Evangelium, dieses Must-Have des Lebens, die Gerechtigkeit, dieses Urvertrauen Gottes in mein Leben, trotz aller Zerbrochenheit, dass er mir gut ist. Und jetzt kommt der Glaube. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Richtung auf Glauben, das heißt es, das meint es, also so, dass Glaube auch weiter wächst und weiter blüht. Was ist Glaube? Glaube ist nicht ein Fürwahrhalten. sondern Glaube ist eine Lebenshaltung. Eine Lebenshaltung Gott und dieser Welt gegenüber. Hingabe an Christus. Glaube ist die Lebenshaltung auch des geistlichen Abenteurers, der den Mut hat, etwas zu wagen. Glaube heißt Vertrauen. Auf Gott vertrauen, auf sein Wort hin vertrauen. Petrus, auf dein Wort hin werfe ich das Netz aus. Ziemlich blöd, aber auf dein Wort hin werfe ich es aus. Vertrauen, Glaube. Da geht es nicht einfach um ein Wahrhalten oder sowas. Aber wer an Gott glaubt, der wagt etwas mit Gott. Das ist das Leben, die Lebenshaltung des geistlichen Abenteurers. Das Wagnis ohne Vollkasko. Dieses, sag unseren Jungen in der Jahresmannschaft immer mal wieder, ihr müsst Piraten sein. Das ist das griechische Wort Peirazzo. Peirazzo heißt, etwas zu wagen, etwas zu riskieren, auf die offene See hinauszufahren, mutig zu sein. Das sind nicht die Überfaller, die alle überfallen und alle schädigen. Das sind nicht die eigentlichen Piraten dann. Sondern das Mutige, das meint das Wort eigentlich. Wagnis zu machen, vorwärts zu gehen. Und dieses Wagnis, das ist etwas. Wer mehr auf Gott vertraut, der wagt etwas, der setzt etwas ein. Der wagt auch sein eigenes Leben. Und was er wagt, ist hier, weil es hier geht um die neue Wirklichkeit der Weltgeschichte. Die Kirche muss und darf sich darüber im Klaren sein, schreibt Karl Barth. Eben in Jesus Christus hat sie mit der neuen Wirklichkeit der Weltgeschichte zu tun. Das ist nicht nur ein religiöses Schmankerl, wenn es um Evangelium, um Gerechtigkeit, um Glaube geht. Es ist die neue Wirklichkeit der Weltgeschichte. Und deshalb kann Paulus auch sagen, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht. Ich wage es, mich diesem Evangelium zu stellen. Und das spricht zuerst einmal mich an. Nicht einfach durch mich die anderen, sondern zunächst einmal immer mich, wie im Alten Testament. Die meisten Prophetenbücher gehen mit den Worten los, zum Beispiel bei Hosea, und das Wort des Herrn geschah zu Hosea. Es geht erst mich an und dann möglicherweise durch mich auch die anderen. Ich schäme mich, das Evangelium als mein Must-have zu leben. Ich schäme mich nicht, das Evangelium so zu leben. Ich schäme mich nicht, diese Gerechtigkeit Gottes als das Tragende meines Lebens wahrzunehmen. Ich schäme mich nicht, mit meinem Glauben wagemutig zu leben. Nochmal zurück zum Anfang der Predigt. Irmela und Horst-Klaus Hofmann im Zug mit diesen drei Bibelworten. Sind sie dann bei den Marienschwestern gewesen und es kam so, wie sie es befürchtet hatten. Die Marienschwestern haben gesagt, was sie machen ist klasse. Ist wirklich gut. Was sie machen ist wirklich gut, aber bitte nicht bei uns. Also es reicht. Es reicht einfach. Dass die jungen Männer unserer Schwestern hinterher pfeifen und dass die dann immer kommen und bärtig und wild und das ist so chaotisch und so ungeordnet und wir haben dauernd Sorge. Wir beten für sie, aber sie müssen ihren eigenen Weg gehen. Für Hofmanns war das ein riesengroßer Schock. In seiner ersten Verärgerung sprach der Gründer unserer Kommunität, Horst-Klaus Hofmann, gegenüber den Marienschwestern, sie gesagt, was sie machen, ist geistliche Abtreibung. So sauer war der. Sagt er nachher zurücknommen. Aber so frustriert war er. Er sagte, wir können nicht überleben. Es ist völlig unmöglich. Es kann nicht werden. Aber die alten, erfahrenen Marienschwestern sagten ihm nur immer wieder, sie haben einen eigenen Auftrag. Wir stehen hinter Ihnen, nehmen Sie Ihren eigenen Auftrag wahr. Bitte, nehmen Sie Ihren eigenen Auftrag wahr. Und über dem ist bei den Hofmanns die Gewissheit gewachsen, Glaube muss man wagen. Sich des Evangeliums nicht zu schämen, heißt, meinen Glauben zu wagen, zu riskieren. In eine Situation hineinzugehen, von der ich jetzt, Stand 23. Dezember 68, überzeugt bin, kann nichts werden. Geht nicht. Wie soll das gehen? Ausgeschlossen. In einem unserer Bücher ist niedergeschrieben, wie sie dann abends heim zurückgekommen sind nach Mannheim. Das sind sehr düstere Sätze. Sehr entmutigt. Groß, mit großer Last beladen, ihren 5 Kindern sagen zu müssen, dass sich jetzt alles ändern wird. Und es hat sich alles geändert. Sie haben in der Folge ihr Einfamilienhaus in Mannheim verkauft. Sie sind in ein Altbauhaus in Bensheim gezogen, in ein ehemaliges Schülerinnenheim. Fortan haben immer Menschen mit ihnen gelebt. Aber gerade so ist die Offensive junger Christen geworden. Gerade so ist das geworden, was sie irgendwie so gar nicht gedacht hatten. Und so ist auch das geworden, und das hat Horst erst viel später erkannt und wahrgenommen. So ist auch das wahrgenommen, was er selbst fast ein Jahr vorher in sein Tagebuch geschrieben hatte. Nämlich am 1. Januar des Jahres 68. Das war wie seine Berufung. Schafft und schult eine geeinte revolutionäre Mannschaft, die Menschen von Gott abhängig macht und in unserer Welt die brennenden Probleme wirksam anpackt. Die Hofmanns haben das gewagt, sich nicht zu schämen. Sie haben es gewagt, das Evangelium als Must-have zu nehmen, als etwas, dem ihr Leben unterliegt. Sie haben es gewagt, sich auf die Gerechtigkeit Gottes zu verlassen. Sagen, Gott ist uns gut, dann wird er uns durchtragen, auch in diesen unübersichtlichen, schwierigen Situationen, die auf uns zukommen. Sie haben sich auf den Weg gemacht und sie haben das erlebt in ihrer Nachfolge, was dann später zu einem nicht biblischen, aber sehr prägenden Satz in unserer Gemeinschaft geworden ist. Glaube ist stets persönlich, aber nie privat. Glaube fängt immer ganz persönlich bei mir an. Aber es bleibt nicht privat. Durch mich will es Auswirkungen in diese Welt haben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich würde gern beten. Und wir danken, Herr Jesus Christus, dass du der Lebendige und Auferstandene bist. Und weil wir das glauben, wollen wir das ernst nehmen. Und weil wir das ernst nehmen, wird es unser ganzes Leben in Anspruch nehmen. Und weil wir das glauben, ist es das, dass du unser Leben verwandeln und verändern möchtest. Dass du Tragbares machen möchtest durch deine Zuneigung zu unserem Leben. Dafür danke ich dir. Und ich bitte dich herzlich, dass du uns stark und mutig und zuversichtlich machst, unseren Weg mit dir zu gehen und zu sehen und zu erwarten, was du durch uns in dieser Welt tun willst. Danke, dass du uns beschenken willst an diesem Morgen, damit du durch uns diese Welt beschenken kannst in dieser Woche. Amen.